SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 22 Jahre lang dachte Mehdi Maturi, seine Mutter sei tot. Gestorben im Iran im Gefängnis. In dem Land, aus dem sein Vater mit ihm als Säugling und seinen beiden älteren Geschwistern dann geflohen ist. Dem Land, zu dem Mehdi Maturi in seiner Kindheit und Jugend kaum eine Verbindung hatte. Bis er eine Nachricht von seinem Onkel bekam, dass seine Mutter lebt im Iran. Und Mehdi Maturi fasst einen abenteuerlichen Plan. Er macht sich zu Fuß auf den Weg, mehr als 4000 Kilometer in das Land, in dem er geboren wurde, um seine Mutter zu finden. Über diese Reise hat er ein Buch geschrieben. In den Iran, zu Fuß, ohne Pass, heißt dieses Buch. Und wir sprechen heute Abend über die Reise mit Mehdi Maturi. Schönen guten Abend.
Hallo.
Wie war das, als Sie diese Nachricht bekommen haben, dass Ihre totgeglaubte Mutter lebt?
Das war natürlich auf jeden Fall mal ein Schock, als allererstes, natürlich. Das musste ich erstmal sacken lassen und, ja, verarbeiten. Mhm. Natürlich sind mir da 1000 Fragen durch den Kopf gegangen, die ich beantwortet haben wollte.
Mhm. Welche Fragen?
Ja, mein Vater hat mir natürlich Sachen über meine Mutter erzählt, die offensichtlich nicht wahr waren. Wie zum Beispiel, dass sie tot ist. Und ja, da hat sich mir die Frage gestellt, ob die anderen Dinge, die er erzählt hat, ob die so stimmen oder nicht.
Was hat er denn erzählt? Was wussten Sie bis dahin von Ihrer Mutter?
Er hat nicht viel über sie gesprochen, aber wenn er über sie gesprochen hat, hat er immer gesagt, sie war eine Rabenmutter, sie hat die Kinder vernachlässigt, sie wollte euch gar nicht, sie hat lieber gefeiert, solche Dinge. Und ja, dementsprechend hat mir jetzt auch kein besonders guten Bezug auf sie oder keine guten, ja, Gefühle.
Sie haben Ihren Geschwistern diese Mail gezeigt.
Ja.
Welche Reaktionen haben Sie darauf bekommen von Ihren Geschwistern?
Also mein Bruder hat dieselbe E-Mail bekommen, zur selben Zeit wie ich. Meine Schwester war damals noch nicht bei Facebook. Und ja, mein Bruder, der war auch geschockt. Und er hatte ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater. Und er hatte ihm eh nie was geglaubt und er hat sich damit im Prinzip bestätigt gefühlt. Und meine Schwester, die hat nach wie vor zu meinem Vater gehalten. Sie hat ihn dann so rausreden wollen, von wegen, er hat es nur im übertragenen Sinne gemeint, sie ist für ihn gestorben. Was aber Quatsch ist, weil er hat immer gesagt, sie ist gestorben im Gefängnis nach meiner Geburt.
Herr Maturi, 2010 haben Sie die Nachricht bekommen, dass Ihre Mutter nicht nur lebt im Iran, sondern dass sie auch sucht. Warum haben Sie auch nach dieser Nachricht keinen Kontakt erstmal aufgenommen? Sie nicht angerufen zum Beispiel?
Ja, das hat sich schwierig gestaltet, weil ich gar kein Farsi gesprochen habe. Mhm. Und aus der E-Mail war herauszulesen oder aus der Facebook-Nachricht, dass sie in einem Dorf lebt, ohne Internet, ohne Smartphone, ohne Telefon. Wie hätte ich die dann kontaktieren soll und was hätte ich sagen soll?
Aber Sie haben dann doch noch 8 Jahre nach der Nachricht gebraucht.
Ja, weil ich habe das erstmal verdrängt und da ich keine Mutter hatte und Muttergefühle noch nicht kannte, waren die auch noch nicht da. Ich hatte im Prinzip nie was vermisst, weil was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Ich hatte das immer im Hinterkopf und ich hatte immer vor, sie kennenzulernen. Ich hatte immer vor, irgendwann mal in den Iran zu reisen und sie zu treffen. Aber ja, die Zeit, die war ungünstig zu diesem Moment. Ich bin gerade von zu Hause ausgezogen, gerade angefangen, mir ein Leben aufzubauen, in Freiheit zu leben. Und ja, dann kam die Nachricht. Aber ich wusste immer, ich werde sie kennenlernen und treffen.
In Freiheit zu leben heißt, Sie haben vorher in der Familie mit Ihrem Vater nicht ganz so frei gelebt.
Ja, mein Vater war ziemlich streng und ich durfte nie ausgehen. Bis ich 18 war, musste ich in Pfeifweite vom Haus, durfte ich mich nur bewegen. Also ich durfte nicht weiter weg. Ich musste im Prinzip immer so weit bleiben, dass ich noch das Pfeifen hören konnte von meinem Vater, wenn er mich nach Hause ruft. Und immer in Sichtweite. Ich durfte nie bei Freunden übernachten oder auch nie in Schullandheim. Ja.
Also Sie waren eigentlich dann auch sehr unselbstständig, bis Sie ausgezogen sind.
Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, weil wir auch ohne Mutter eben groß geworden sind. Wir haben von klein auf Wäsche gewaschen, Geschirr gemacht, den Haushalt gemacht, dann haben wir Kinder unter uns aufgeteilt. Also in der Hinsicht waren wir schon selbstständig, in anderen Aspekten vielleicht weniger selbstständig, ja.
Ich frage deshalb, weil das in dem Zusammenhang natürlich auch interessant ist, dass Sie sich dann irgendwann auf den Weg gemacht haben, so ins Ungewisse, obwohl Sie lange Zeit so groß geworden sind, dass Sie halt eben gar nicht so weit weg von zu Hause immer waren.
Ja, gut, aber das war natürlich immer der Wunsch, so weit weg wie möglich von zu Hause irgendwie auszubrechen und weit weg zu laufen.
Einfach hinfliegen in den Iran ging nicht. Sie sind anerkannter Flüchtling, Ihr Vater hat politisches Asyl in Deutschland bekommen und Sie haben einen deutschen blauen Reisepass.
Reiseausweis, um genau zu sein, genau.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass ich hier ein Aufenthaltsrecht habe, ich darf hier arbeiten, ich darf hier leben. Ich darf im Prinzip fast alles außer wählen. Ich bin kein deutscher Staatsbürger auf Papier. Ja, ich darf auch auf der Welt reisen. Ich brauche halt einfach für die meisten Länder ein Visum, für das die Deutschen jetzt kein Visum brauchen. Aber das war jetzt nie, ich hatte jetzt nie so große Einschränkungen mit dem Pass.
Und Sie haben auch erstmal versucht, ein Visum zu bekommen?
Genau, ich habe erstmal versucht, ein Visum zu bekommen. Ich hatte mehrere Besuche bei dem iranischen Konsulat und bei der iranischen Botschaft in Berlin. Und ja, das Ende vom Lied war einfach, dass für Iraner, für diesen, mit diesen Papieren gibt es gar keine Visas, weil die Iraner akzeptieren diesen blauen Reiseausweis nicht. Mhm. Und die Iraner akzeptieren nur iranische Papiere von Iranern. Und die hatte ich nicht.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie nach diesem vergeblichen Versuch wutentbrannt aus der Botschaft gelaufen sind mit den Worten, dann gehe ich eben zu Fuß.
Ja, genau.
Wie ernst haben Sie das zu dem Zeitpunkt gemeint?
Ich habe das schon sehr ernst gemeint. Weil die letzten Worte von dem Botschaftsmitarbeiter waren, mit diesen Papieren wirst du niemals in den Iran einreisen dürfen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann laufe ich eben. Und ich habe das ernst gemeint. Er hat dann nur gelacht und gedacht, ich mache einen Spaß. Er meinte dann noch so, hat mir hinterher so gerufen, mach's doch, wenn du schaffst, ja, kannst es gerne probieren. Und ich habe es einfach gemacht.
Ja, Sie haben es einfach wirklich gemacht, sind zu Fuß gegangen. Wie haben Sie sich vorbereitet?
Ja, vorbereitet habe ich mich über Satellitenbilder, über Google Maps. Da habe ich mir gewisse Routen ausgesucht oder mir speziell die Grenzen angeschaut, die Grenzen zur EU und Türkei und die Grenze von der Türkei zum Iran. Ja, und die habe ich mir einfach angeschaut und gedacht, okay, da könnte ich rübergehen oder da könnte ich rübergehen. Das hat sich natürlich am Ende als total, blauäugig herausgestellt. Das hat nicht so funktioniert.
Darüber sprechen wir gleich. Was hatten Sie an Ausrüstung dabei?
Ja, an Ausrüstung habe ich, ich habe mich schon gut ausgestattet. Ich hatte mehrere GPS-Geräte, Nachtsichtgerät, warme Kleidung, Thermo, Unterwäsche, Taschenlampe, Stirnlampe, so im Prinzip so ein...
Und Damenbinden.
Und Damenbinden unter anderem, ja.
Wozu die?
Ja, ich wusste, wenn ich einmal aus der Zivilisation raus bin, dann werde ich mich länger nicht duschen können. Und die wollte ich mir, oder die habe ich mir auch unter die Achsel geklebt zum Beispiel oder auf die Innenseite von meinem T-Shirt, damit der Schweiß abgesaugt wird. Und ich wollte, falls ich aufgegriffen werde, nicht irgendwie verlottert aussehen oder stinken.
Sie haben nur 3 Menschen etwas von Ihrem Plan gesagt, bevor Sie losgereist sind. Warum so wenige?
Ja, das waren 3 vertraute Personen von mir, oder das sind 3 vertraute Personen immer noch. Ich wollte einfach nicht, dass sich Leute sorgen oder versuchen, mich aufzuhalten oder versuchen, mich für verrückt zu erklären, einzuweisen. Das, umso weniger Leute im Vorfeld von der Reise wussten, umso einfacher war es einfach für mich.
Die erste Etappe war nicht zu Fuß. Sie sind mit der Mitfahrzentrale bis nach Wien gekommen und dann dort mit dem Flugzeug von Wien aus nach Griechenland geflogen. Mit welchem Gefühl sind Sie in den Flieger gestiegen? War das Angst, Vorfreude, Abenteuerlust? Was hat überwogen?
Ich muss sagen, dass ich auf der ganzen Reise hin wie zurück so gut wie keine Angst hatte. Es gab ein paar wenige Momente. Aber ja, ansonsten eher Abenteuerlust und ja, auch Spannung. Ich habe die ganze Sache relativ entspannt gesehen. Ja, und habe mich dann, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Deswegen habe ich mich da auch nicht großartig gesorgt.
Und vielleicht war es auch besser so, dass Sie es nicht wussten.
Auf jeden Fall besser so.
Mein Gast heute Abend in SWR 2 Tandem ist Mehdi Maturi, der eine unglaubliche Reise gemacht hat. Zu Fuß in den Iran, um seine Mutter zu finden, von der er 22 Jahre lang glaubte, sie sei tot. Sie sind eine der Flüchtlingsrouten in umgekehrte Richtung gelaufen. Und zwar im Winter. Warum ausgerechnet in dieser doch eher unwirtlichen Jahreszeit?
Ja, das hat einen Grund gehabt, einen Hauptgrund, und zwar mein Freund aus dem Iran, der mich zu der ganzen Sache auch irgendwie bewegt hat, meinte, Mehdi, wenn du kommst, komm auf keinen Fall im Sommer, weil im Sommer ist es hier unerträglich, die meisten Leute sind außer Landes, zumindest aus seinem Bekannten- und Freundeskreis, und ja, es ist einfach nicht auszuhalten, es ist zu heiß.
Mhm. Das ist der Freund Darius, bei dem Sie dann am Ende auch im Iran gelandet sind.
Richtig.
Jetzt haben wir schon vorweggegeben, dass Sie es tatsächlich auch geschafft haben.
Ja.
Aber es gab mehrere Hürden, die Sie nehmen mussten auf diesem Weg. Die erste, die griechisch-türkische Grenze.
Ja.
Das ist ja die Grenze, wo gerade tausende Menschen auf der türkischen Seite ausharren und hoffen, in die EU zu kommen. Sie sind umgekehrt über diese Grenze ja, auch nicht sofort gegangen. Also, was ist das für eine Grenze?
Die Grenze, die wird von einem Fluss gebildet, im Prinzip. Das ist so die natürliche Grenze. Und ich dachte eigentlich, da kann ich relativ einfach rüber schwimmen oder mit dem Floß oder mit dem Boot rüber. Aber was ich jetzt im Vorfeld jetzt nicht wusste und was auch auf den Satellitenbildern nicht ersichtlich war, ist, dass links und rechts von dem Fluss militärische Sperrzone ist. Und ja, das hat sich dann im Prinzip auch schwerer herausgestellt als gedacht.
Und da kann man auch nicht an den Fluss ran?
Nein. Man hat extreme Schwierigkeiten, überhaupt in die Nähe vom Fluss zu kommen, weil alles Sumpflandschaft ist oder ja, Schilf, Meter hoch Schilf. Also ein Durchkommen ist da extrem schwierig. Da gibt es natürlich Stellen, aber die Stellen, die sind natürlich auch gut bewacht.
Sie sind mehrmals angehalten worden.
Ja.
Und hatten Glück, dass die Grenzsoldaten bzw. die Polizisten mit dem blauen Pass nichts anfassen und fangen konnten, den sie ja doch dabei hatten.
Ja, die haben sich natürlich gefragt, was macht er hier im tiefsten Winter? Und ich habe denen immer eine Geschichte erzählt von wegen, ja, ich mache so einen Survival-Trip oder ich schreibe ein Buch über die Natur oder ich hatte eine Kamera dabei und einmal meinte ich so, ich fotografiere Vögel. Und die haben natürlich immer stutzig geschaut und haben sich dann meinen Pass angeschaut. Aber die haben eigentlich immer nur den deutschen Bundesadler vorne drauf gesehen und Bundesrepublik Deutschland, dann war es für die erledigt.
Also welche unterschiedlichen Farben es da gibt, wusste keiner.
Zum Glück. Das wissen komischerweise relativ wenige im Ausland.
Es wissen auch im Inland, glaube ich, relativ wenige. Geschafft haben sie es dann mit einem geliehenen Pass.
Ja.
Also mit falschen Papieren, wie viele es ja in die andere Richtung auch versuchen. Hatten Sie Skrupel?
Nein, absolut nicht. Ich habe es ja nicht selber über den Fluss geschafft, nach mehreren Anläufen, bin ich dann mal in die Stadt gefahren, in die nächste Stadt an der Grenze, Alexandroupoli, und dort habe ich einen griechischen Soldaten kennengelernt, Grenzsoldaten, dem habe ich von meinem Vorhaben erzählt, den wollte ich eigentlich nur fragen, wo kann ich denn am besten rüber? Der hat mir dann so ein, zwei Tipps gegeben, aber gleichzeitig auch gemeint, es ist total gefährlich. Der hat da schon mehrere Wasserleichen rausgezogen und im Winter ist es auch einfach arschkalt.
Das Wasser, ja.
Das Wasser, ja. Und ja, das Ende vom Lied war dann, dass ich ihn einfach drum gebeten habe. Ich so, hey, wie wäre es, wenn du mir deinen Pass leihst? Und ich mit deinem Pass rüber fahre, legal, mit dem Bus im Prinzip, und dann dir den Pass zurückschicke. Er hat dann gehadert, am Anfang hat er das auch so nicht für ernst genommen, aber dann kam eben der Tag, wo ich den Grenzübertritt wagen wollte, und dann habe ich ihn nochmal drauf angesprochen. Der war dann total überrascht und perplex, und dann meinte ich, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder gibst du mir deinen Pass oder ich versuche so, und dann kannst du mich eventuell am nächsten Tag so rausziehen. Und er hatte jetzt auch nicht vor zu reisen, der Pass wäre in 3 Monaten abgelaufen, deswegen war das eine relativ einfache Entscheidung für ihn.
Mit Ihrem blauen deutschen Pass haben Sie es auch vorher versucht, vergeblich. Ja. Das war dann auf der griechischen Seite nicht das Problem, sondern dann auf der türkischen Richtig. Seite. Die wussten dann, was das für ein Papier ist.
Ja, die Griechen, die hätten mich durchgelassen, obwohl der Grenzbeamte auch gemeint hat, die Türken werden mich wahrscheinlich nicht reinlassen. Und so war es dann auch. Die haben mich zurückgeschickt. Und dann wusste ich, ich muss einen anderen Weg finden.
Durch die Türkei selbst sind Sie fast reibungslos gekommen. Mit dem Bus über Ankara bis ganz in den Osten des Landes, dann ins Kurdengebiet. Und da war dann wieder erstmal Schluss.
Ja, vom, was ich jetzt im Nachhinein weiß, vom Westen in den Osten geht es relativ einfach, weil der komplette Osten ist Krisengebiet und auch militärische Sperrzone, Kriegsgebiet. Das heißt, jeder, der in die Richtung will, die kümmern sich gar nicht drum.
Und aber andersrum, also wenn andersrum, Sie jetzt von der iranisch-türkischen Grenze genau, versucht hätten in die...
Das habe ich dann im Nachhinein, also noch mal später erfahren. Aber in den Osten zur iranischen Grenze ging es relativ einfach. Der Bus wurde ein paar Mal angehalten, aber die haben sich im Prinzip gar nicht für mich interessiert, sondern nur für die türkischen Mitfahrer. Und ja, an der Grenze habe ich es dann... Ja, ich habe es erstmal alleine über die Berge versucht, über die Verschneiten, und relativ schnell gemerkt, okay, meine Sohlen, die waren so abgelaufen, dass ich die Berge gar nicht hochgekommen bin, auf dem Schnee immer ausgerutscht bin, 1 Meter vor, 1/2 Meter zurück, so ungefähr. Und ja, da musste ich wieder einen neuen Plan schmieden.
Wie haben Sie es tatsächlich dann am Ende geschafft?
Ja, das am Ende habe ich es mit Hilfe von Schleusern oder Schleppern über die Berge geschafft. Und der Kontakt kam auch wieder über eine App, Couchsurfing. Und ja, ich wollte die im Prinzip auch nur fragen, wo es denn am besten darüber geht. Weil ich weiß ja, es kommen Menschen auch in die Türkei vom Iran. Und wo Menschen herkommen, muss man auch irgendwie zurück können. Und ja, er war dann total, das war dann im Prinzip ein Glücksfall für mich, weil er meinte, die Route, die ich vorher alleine versucht habe, die ich nicht geschafft habe, die war total gefährlich, weil genau in diesen Gebieten Bären und Wölfe sind und der Erdogan die Mauer schon dort gezogen hatte. Mhm. Im Prinzip hat der Erdogan eine Riesenmauer gezogen, von der ich auch nichts wusste. Und dann hat er mir einen Kontakt gemacht zu einem Schleuser, und er hat mich dann... beziehungsweise seine Kinder haben mich dann rübergebracht.
Also es gibt tatsächlich eine Mauer zwischen der Türkei und dem Iran.
Eine riesige Mauer, ja.
Haben Sie die gesehen?
Ich habe die mal gesehen aus der Ferne, aber auf dem Rückweg.
War Ihnen bewusst, in welche Gefahr Sie sich begeben würden? Sie haben gerade davon erzählt, also sind in die Berge reingelaufen und haben im Nachhinein erst erfahren, dass da Wölfe und Bären sind. Also Sie waren schon hin und wieder lebensbedrohlich gefährdet.
Im Nachhinein ja, ist mir das bewusst. Im Vorfeld habe ich mir da keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Also ja, ich habe mir über gewisse Dinge Gedanken gemacht, aber jetzt nicht über wilde Tiere zum Beispiel. Also das war das Letzte, an das ich gedacht habe.
Wie war das am Ende, als Sie dann den Iran erreicht haben, auf iranischem Boden waren?
Ja, erleichternd, auf jeden Fall sehr erleichternd. Im Nachhinein ist das jetzt auch für mich so wie so ein Film. Ich habe es nur mit Mühe und Not über die Berge geschafft und auch nur mit Hilfe der Schlepper, der Schleuser. Ja, war auf jeden Fall ein sehr erleichterndes Gefühl. So die größte Etappe war da geschafft.
Über 4000 Kilometer auf dem Landweg ist Mehdi Maturi in den Iran gereist, um seine Mutter zu finden. Zu Fuß, mit Bussen oder mit Fahrgelegenheiten und ohne gültigen Pass, also illegal. Wie war das, Herr Maturi, als Sie dann endlich an Ihrem Ziel angekommen waren und Ihre Mutter gesehen haben?
Die Frage wird mir oft gestellt. Es war natürlich auf jeden Fall ein sehr schöner Moment und auch der Moment, auf den ich hingearbeitet habe. Man muss aber auch sagen, das war für mich im ersten Moment natürlich auch eine fremde Frau. Die Frau, die mich 30 Jahre lang vermisst hat, die ich aber nicht kannte. Sie hat sich 30 Jahre lang nach mir gesehnt und hat von mir geträumt. Ich musste sie aber erst mal kennenlernen.
Was ist Ihre Mutter für eine Frau?
Ja, meine Mutter ist genau das Gegenteil von dem, was mein Vater behauptet hat. Sie ist super, also wirklich super lieb, eine ganz liebe, eine ganz herzliche Frau, eine ganz gütige Frau. Die hat eigentlich auch nie ein schlechtes Wort über die ganze Verwandtschaft verloren, die die Entführung gedeckt haben. Eine ganz wundervolle Frau.
Sie haben da 22 Jahre Erzählungen über Ihre Mutter über Bord werfen müssen.
Ja.
Inwiefern war die Suche nach Ihrer Mutter also auch eine Suche nach Ihnen selbst, nach Ihrer Identität?
Das sind einfach meine Wurzeln. Auch wenn ich mit dem Iran im Vorfeld nicht so viel zu tun hatte, habe ich mich immer verbunden gefühlt mit dem Land. Mhm. Auch wenn ich kein Farsi gesprochen hatte, auch wenn ich kaum iranische Freunde hatte, war das immer, da war immer eine Art Verbundenheit da.
Wie hat die sich geäußert?
Ja, die hat sich geäußert, ganz banal zum Beispiel, wenn der Iran Fußball gespielt hat, die Nationalmannschaft, dann habe ich für die mitgefiebert, jetzt nach Deutschland. Also das war schwierig. Die haben, glaube ich, einmal gegen Deutschland gespielt in der Weltmeisterschaft. Da wäre es mir egal gewesen, wer gewinnt. Ich hätte es den Iranern gegönnt, weil sie noch nie was gewonnen haben, aber ich habe mich natürlich auch gefreut, als die Deutschen gewonnen haben.
Sie haben ihn vorhin schon erwähnt, Ihren Freund Darius, und in Ihrem Buch über Ihre Reise erzählen Sie, er war es, der immer gesagt hat, Sie müssten sich auf diese Reise machen, weil Familie das Wichtigste sei.
Ja.
Ihre Familie zu dem Zeitpunkt, bevor Sie losgereist sind, war Ihr despotischer Vater, Ihre beiden Geschwister. War für Sie Familie damals wichtig?
Familie war für mich bis zu diesem Zeitpunkt absolut nicht wichtig. Es hatte einfach keinen besonders hohen Stellenwert bei mir. Mein Vater habe ich teilweise mehrere Jahre auch mal nicht gesehen. Mein Bruder habe ich manchmal mehrere Jahre nicht gesehen. Und auch meine Schwester.
Welche Bedeutung hat Familie heute für Sie?
Ja, heute hat natürlich Familie einen ganz anderen Stellenwert bei mir. Ich habe ja neben meiner Mutter auch die restliche Familie kennengelernt. Ich habe jetzt auf einmal Cousinen, Cousins, eine Oma, Großtanten und alles, was es so mit sich bringt. Das hatte ich ja im Vorfeld gar nicht. Mhm. Familie bedeutet ja für die meisten hier auch, okay, Verwandtschaft. Und jetzt nicht nur die engsten Familienmitglieder, sondern auch, okay, Tanten, Cousinen, Cousins, die hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht.
Ihr Vater ist schon vor Jahren gestorben, aber hat sich Ihr Verhältnis zu Ihren Geschwistern auch verändert, dadurch, dass Sie jetzt eine andere Einstellung zur Familie haben?
Ich würde sagen, unser Kontakt ist enger geworden. Wir telefonieren öfters miteinander und wir schauen auch, dass wir uns öfters sehen. Ich merke auf jeden Fall, dass sich da was entwickelt, ja.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Zu Hause fühle ich mich auf jeden Fall in Deutschland. Deutschland ist mein Zuhause, Deutschland ist auch meine Heimat, meine Muttersprache. Aber ich fühle mich fast überall wohl, aber die Heimat ist Deutschland.
Sie haben auf dieser Reise ganz viele Menschen kennengelernt. Ein paar haben wir schon erwähnt, die Menschen an der türkisch-iranischen Grenze, bei denen Sie übernachten durften, über die Couchsurfing-App. Auch an der anderen Grenze, auf der griechischen Seite, der Grenzsoldat. Hätten Sie es ohne Hilfe, ohne die Unterstützung von Fremden, die Sie unterwegs kennengelernt haben, überhaupt geschafft?
Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Oder nicht so an einem Stück zumindest. Ich hatte einfach extrem viel Glück auch, muss man sagen, im Nachhinein.
Vielleicht war es aber auch Ihre Offenheit den Menschen gegenüber, dass Sie so viele kennengelernt haben.
Klar, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie man mit Menschen kann, wie man mit Menschen umgeht. Da war ich schon immer relativ gut drinnen. Aber nichtsdestotrotz waren die Menschen, die mir geholfen haben, diejenigen, die das ermöglicht haben.
Haben Sie noch Kontakt zu diesen Menschen, die Ihnen auf dem Weg geholfen haben?
Ja, die schreiben uns ab und zu, wenn sich was bei mir tut, dann lasse ich die das wissen. Die freuen sich total. ja, für die war das im Prinzip auch so eine ehrenvolle Aufgabe, einem Sohn zu helfen, seine Mutter zu finden. Die ganzen Menschen in diesen Gebieten, die sind auch sehr familienbezogen, die lieben ihre Mütter und das war der ausschlaggebende Grund, warum die mir alle geholfen haben.
Werden Sie sie wiedersehen?
Ich werde sie hoffentlich wiedersehen, dann legal. Dann ich habe vor, irgendwann mal so die Route noch mal so abzuklappern, aber dann legal vielleicht mit einem Auto oder mit einem Motorrad und dann, ja, einmal Hallo zusammen.
Und mit einem Pass.
Und auf jeden Fall mit einem Pass, ja.
In Ihrem Buch, Herr Maturi, gibt es immer wieder Formulierungen wie, und wir haben sie auch heute schon häufig gehört, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass. Oder mir war vorher nicht klar, dass. Waren Sie naiv?
Also ich verwende das Wort naiv ungern. Ich würde
lieber
mich,
blauäugig.
Blauäugig, genau. Ich würde mich selber jetzt auch nicht unbedingt als naiv bezeichnen, wobei ich das verstehe, wenn es andere tun. Und die Sache ist, umso weniger Sorgen man sich macht, umso weniger man sich die ganzen Gefahren vor Augen betrachtet, ja, umso einfacher wird die ganze Geschichte. Ich habe mich einfach auf den Weg gemacht und jede Hürde habe ich vor Ort erkannt und dann versucht zu nehmen. Ich habe die Hürden im Vorfeld nicht gesehen, sonst hätte man die Reise gar nicht antreten dürfen oder können.
Ist das auch eine Lehre aus dieser Reise? Einfach machen und dann gucken, wenn die Probleme da sind?
Für mich ist das keine Lehre, weil mein ganzes Leben zieht sich so. Deswegen war das für mich auch selbstverständlich, dass ich das so angehe.
Vieles, was Sie auf der Reise erfahren haben, dürfte allerdings auch jedem anderen in Deutschland neu sein oder vielen neu sein und fremd. Dass eine Mauer zwischen der Türkei und dem Iran gebaut wurde zum Beispiel. In welcher Armut manche Menschen in den Regionen leben, durch die sie gekommen sind. Haben diese Erfahrungen Ihre Sicht auf die Welt und vor allem auf die Menschen, die flüchten, verändert?
Ja, auf die Welt nicht unbedingt, weil natürlich wusste ich, dass es eine extreme Ungleichheit existiert auf der Welt. Aber jetzt mal live dabei zu sein und mal live mittendrin zu sein, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das ist einfach eine Sache, die muss man dann auch ausblenden. Die darf man gar nicht so an sich nah ranlassen, weil auf der Welt existieren so viele Probleme. Und wenn man das alles so an sich nah ranlässt, dann geht man ja ein.
Haben Sie mehr Verständnis für Menschen, die fliehen, die diese Armut verlassen wollen, die diese Verhältnisse verlassen wollen?
Ich habe absolut viel Verständnis für Menschen, die fliehen. Man muss sich nur fragen, was wir machen würden. Wir würden doch die Ersten, die fliehen würden, wenn hier irgendwas ausbrechen würde, irgendein Chaos. Mhm. Die wollen einfach ein lebenswertes Leben führen und dafür sind die absolut nicht zu verurteilen.
Was wünschen Sie sich, was Sie mit diesem Buch bewirken bei den Lesern?
Ich wünsche mir, dass einige Leser vielleicht sich der ganzen Flüchtlingsthematik auch ein bisschen gesonnener geben, ein bisschen versuchen, sich in andere Menschen auch reinzuversetzen. Was ich gelernt habe oder was mir mitgeteilt worden ist von den meisten Flüchtlingen ist, dass die am liebsten sofort wieder zurück in ihre Heimatländer würden, wenn es denen denn möglich wäre. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und die Probleme werden nicht behoben, indem wir die ganzen Flüchtlinge aufnehmen. Das ist natürlich klar. Aber die Probleme müssen einfach vor Ort in den Ländern angegangen werden, damit die gar nicht erst fliehen müssen. Und das muss passieren.
Wie ist der Kontakt zu Ihrer Mutter und Ihrer Familie im Iran aktuell?
Ja, der Kontakt ist da auf jeden Fall. Wir versuchen relativ häufig zu telefonieren oder zu schreiben. Manchmal geht's nicht, manchmal gibt's kein Internet, manchmal hat sie keinen Empfang. Aber sie schickt mir mal lustige Sticker und so Herzchen-GIFs und also bewegte Bilder, kleine Videos, was halt Mütter, wie ich erfahren habe, häufig machen. Und wenn es möglich ist, dann telefonieren wir.
Und Ihr Farsi ist mittlerweile auch besser, dass die Sprachbarriere nicht mehr da
genau.
ist.
Genau. Mittlerweile, wenn sie anruft, habe ich da keine Bedenken mehr abzunehmen. Mein Farsi ist mittlerweile recht gut.
Haben Ihre Geschwister Ihre Mutter auch schon kennengelernt?
Nein, die haben sie noch nicht kennengelernt, weil die eben auch keine iranischen Papiere haben, keine iranischen Pässe. Aber nach meinen Erzählungen und nach meinen Berichterstattungen möchten sie die auf jeden Fall kennenlernen. Und das ist so der nächste Schritt, den wir vorhaben, uns wenn nicht im Iran, dann vielleicht in der Türkei oder in Aserbaidschan oder wo auch immer, so als Familie zu treffen.
Diese Reise, die Sie gemacht haben, ist streng genommen eine illegale Reise. Sie waren ja ohne Pass unterwegs, Sie sind illegal über zwei Grenzen gekommen oder gewandert. Haben Sie Sorge, dass es noch irgendwelche Folgen haben wird?
Wie vorher schon mal erwähnt, so Sorgen habe ich allgemein nicht so viele. Wenn sich Probleme auftun, dann werden die gelöst.
Aber im Moment gibt's keine.
Im Moment gibt's keine.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Antonia Herzog verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.